Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Corona. Inszenierung einer Krise. Teil 2. Zwang zum Ja. Die Psychologie des Corona-Regimes und die Rolle der Psychologen. Ein Standpunkt von Dr. Almut Bruder-Betzel. Der vorliegende Text Dr. Almut Bruder-Betzels ist ein Auszug aus dem Buch Corona, Inszenierung einer Krise. Die Anthologie erscheint im Mai 2022, herausgegeben von Professor Klaus-Jürgen Bruder, Almut Bruder-Betzel und Jürgen Günther im Verlagshaus Sodenkamp und Lenz, Berlin. Zugleich findet der gleichnamige Akademiekongress statt. Manipulationsinstrumente im Corona-Regime. Die Aufgabe der Helfer der Regierung ist, Überzeugungsarbeit zu leisten, also die Aufgabe, die Menschen dahin zu bringen, dass sie tun, was sie sollen. Lippmann. Dafür steht eine Fülle von Manipulationsinstrumenten zur Verfügung, die auch in der Corona-Inszenierung eingesetzt wurden, so unter anderem Wiederholen der Botschaften nach dem Motto 62.000 Wiederholungen ergeben eine Wahrheit, wie es in Huxleys Schöne neue Welt heißt. Dort mit dem Mittel der Hypnopädie, bei der im Schlafsaal der Lautsprecher Parolen und Merksätze immer und immer wieder aufsagt. Sprachregelungen, Bedeutungsverschiebungen nach dem Orwellschen Muster des Neusprech, Überzeugen, Überreden durch gezielte Informationspolitik, durch Experten und politisch einflussreiche Personen, Ausschluss von alternativen Meinungen. Einsatz von Emotionen wie Angst, Aggression, Moral. Appelle an Solidarität, Gemeinschaft, kollektives Wir. Aufstellen eines Feindes, Kontrolle des Verhaltens und Bewusstseins durch indirekte Lenkung des Verhaltens über die Maßnahmen, Verbote, Gebote und Gewalt und entsprechende Sanktionen. Über das Handeln, das Doing selbst, werden die Forderungen, wird die Unterwerfung inkorporiert. Butler bzw. Bourdieu. Feinderklärung. Ein weiteres nicht verzichtbares ergänzendes Herrschaftsmittel neben der Angst wurde von Anbeginn an eingesetzt. Spaltung der Gesellschaft durch Aggression gegen Kritiker, was auf der anderen Seite zugleich ein ausschließendes Wir-Gefühl erzeugt und zusammenschweißt. Immer wieder wurde darüber die Solidarität gefordert und beschworen, was durchaus an Volksgemeinschaft erinnert. Im Mechanismus der Feinderklärung werden innere oder äußere Feinde benannt, parallel zum äußeren Feind, gegen den propagandistisch oder militärisch vorgegangen wird, werden an der Heimatfront innere Feinde bekämpft und mundtot gemacht, seien es Oppositionelle oder Minderheiten. Peter Brückner hatte in den frühen 70er Jahren die Feinderklärung als bevorzugtes Mittel in Krisen- und Kriegszeiten, als Kennzeichen des autoritären Staats beschrieben und analysiert. Mit ihr wird die Identifikation und Loyalität mit dem Regierungshandeln durch Aggression gegen Kritiker aufgebaut und das reflexartige Unterwerfungsverhalten der Bevölkerung, Brückner 1972, Seite 56, aufrechterhalten. Damit werden die Kritiker, nicht die Regierung, die in Krisenzeiten der Bevölkerung schmerzliche Maßnahmen auferlegt oder versagt, zum Feind. Durch die Feinderklärung werden die Kritiker isoliert, ausgegrenzt, ihre Argumente und ihre Forderungen eliminiert, sie werden lächerlich gemacht, demoralisiert oder kriminalisiert. Aggression wird gegen Angst eingesetzt, Angst wird mit Aggression abgewehrt. Angst und Aggression sind Schwestern, beeinflussen sich gegenseitig. Angst kann in Aggression kippen, Panik in Hass. So wird panische Angst in hohem Maß aggressiv verteidigt, gerechtfertigt. Es wechselt je nach politischem Bedarf, wer jeweils zum inneren oder äußeren Feind erklärt wird. Damals richtete sie sich gegen Sozialismus, generell gegen linke Studenten, dann gegen die Bader-Meinhof-Gruppe und deren Sympathisanten. Heute sind dies die Putin-Versteher, die Israel-Kritiker, im Parteienwettbewerb die AfD, die Rechten und nun die Kritiker der Pandemiepolitik, gern mit ihnen in einen Topf geworfen. Das haben wir nun von Anfang an reichlich bis zum absolut Unerträglichen erlebt. Es wurde alles getan, Gegenstimmen nicht zu Wort kommen zu lassen oder lächerlich zu machen. Hier war und ist kein Dreck, keine Dummheit, keine Ignoranz zu schade. Der Druck wuchs an, parallel zur Impfkampagne. In allen offiziösen Organisationen, Institutionen, Medien haben sich TUIs, Brecht, siehe oben, zur Verteidigung der Regierung einspannen lassen. Zur Hetze gegen Kritiker, besonders abscheulich auch die Linke. Experten mit gegenteiligen Interpretationen oder Wissen, wie zum Beispiel Bhakti, Wodak, Ioannidis und so viele andere Ärzte, Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Künstler, wurden von Anfang an niedergebügelt, ignoriert, unschädlich zu machen versucht. Es wurden starke aggressive Affekte auch gegen die Kritiker, die auf die Straße gingen, mobilisiert. Regelhaft werden die Kritiker als Corona-Leugner, Wissenschaftsleugner, Spinner, Esoteriker, Egoisten, Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder pauschal als rechts oder rechtsoffen, damit im gleichen Atemzug als rassistisch, antisemitisch diffamiert. Dies besonders gern von den rechtsorientierten Volksparteien oder von der sogenannten Antifa, die regelmäßig am Straßenrand ihren Dienst tat, mit der dummen Skandierung von Nazis raus oder besonders faschistoid, wir impfen euch alle. Ich kenne dagegen keine psychologische Analyse aus diesem Umkreis, die sich in Selbstanalyse über ihre Vertrauensseligkeit, ihre autoritäre Gehorsamsbereitschaft Gedanken macht. Wo ist die Ethik der Wachsamkeit jedes Bürgers und besonders des Intellektuellen geblieben, besonders gegenüber von Herrschaft und Macht? In nahezu allen Beiträgen aus dem psychoanalytischen Umkreis zeigen sich zwei Schwerpunkte. Sie bieten Kollektiv-Persönlichkeitsferndiagnosen der Corona-Kritiker, die mehr oder weniger identisch mit denen der Rechtspopulisten sind, und Zentrum ist der Vorwurf der Verschwörungstheorie, der auch stets in allen regierungsnahen Äußerungen zentraler Bestandteil ist. Zur Psychoanalyse der Corona-Kritiker werden die Ergebnisse der sogenannten Leipziger Mitte-Studien über die Rechtspopulisten Breller, Decker herangezogen und über die Corona-Bewegung gestülpt, diese damit von vornherein als rechtspopulistisch etikettiert, als kollektive Ferndiagnose. Dabei sind diese Kategorien selber sehr unscharf, vage, emotional, beliebig anwendbar. Die Gleichstellung von Corona-Kritik und rechts oder etwas freundlicher rechtsoffen oder, wenn gar nichts zu finden ist, an rechts anschlussfähig gelingt natürlich umso leichter, als tatsächlich rechte Gruppierungen oder Parteien auch unter den Kritikern sind, dann fühlt man sich legitimiert, beides gleichzusetzen. Einer Beschreibung von Rechtspopulisten von Hans-Jürgen Wirth, orientiert an den Leipziger Studien, kann man folgende Kategorien entnehmen: Hass gegen Eliten, moralisch-politische Alleinvertretung, Delegitimierung demokratischer Institutionen, gemeint ist Kritik an parlamentarischer Demokratie, Verschwörungsmentalität, Ressentiment, Misstrauen, Unfähigkeit zu vertrauen bis zur Paranoia, starke negative Affekte, Empörung, Wutbürger, Selbstermächtigung, autoritäre Persönlichkeit, Männlichkeitskulte, fremdenfeindlich, antisemitisch, rassistisch. Die meisten dieser Kategorien findet man dann wieder bei der Beschreibung von Corona-Kritikern, so auch bei Wirth, auch wenn er anders als andere konstatiert, dass es auch zwischen Corona-Kritikern Unterschiede gebe und sein Interesse sogar eher den linken, grünen, esoterischen Kritikern gelte. Linke Kritiker mit den Rechten zusammengeschlossen stehen in Frontstellung gegen den Staat und stützten sich mit Foucault und Agamben auf ein monolithisches Bild der sozialen Wirklichkeit. Es herrsche ein epistemisches Misstrauen vor, das ist die ständige Bereitschaft, alles, was von etablierten Institutionen komme, zu hinterfragen. Es zeige sich in einer übertriebenen Wachsamkeit, es werde paranoisch Böses unterstellt. Im Spiegel, in einem seiner vielen Beiträge, schreibt Wirth: Die Querdenker beziehen ihr Selbstvertrauen auch aus einem zur fanatischen Ideologie übersteigerten Misstrauen. Zweifel an den Maßnahmen, an der Gefährlichkeit des Coronavirus, an den offiziellen Zahlen sind ebenso verdächtig wie Sorgen über die Einschränkungen der Freiheitsrechte, die als Bedrohung für die Demokratie gesehen werden, wie dies aus der Befragung der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Die Kritiker zeigten ein grandioses Bedürfnis nach Selbstermächtigung. Epistemisches Misstrauen könne sich in der Kindheit ausbilden, werde aber auch begünstigt, im Alter aus der narzisstischen Kränkung heraus altern zu müssen und an sozialer Bedeutung zu verlieren. Das begünstige auch den Altersstarrsinn und das erkläre, dass es viele Ältere, auch Mediziner, unter den Kritikern gebe, die ihre Reputation aufs Spiel setzen, indem sie sich mit Verschwörungstheoretikern gemein machen. Altersstarrsinn, eine besonders tiefsinnige Analyse, um davon abzulenken, wer denn die Reputation in den Dreck zieht. Aus dem psychoanalytischen Umkreis tut sich Bruno Heidelberger, Propagandist der Popperschen offenen Gesellschaft, in der üblen Nachrede besonders markant hervor. Im tiefsten Vertrauen auf die Regierung fährt er alle Klischees gegen deren Kritiker auf, die natürlich alle vom Verschwörungsdenken als deren Strategie zur Bewältigung ihrer Ängste durchdrungen seien. Great Reset und Deep State würden von ihnen herbeigeredet als Verschwörungserzählung. Er identifiziert die Corona-Kritiker als Verschwörungsideologen mit den Kategorien der Autoritarismus-Studien von Adorno und den Faschismus-Studien von Leo Löwenthal. Verschwörungsideologen seien Brandstifter, getarnt als Bürgerrechtler, lehnten Aufklärung und Moderne ab, seien Antisemiten, sie träumten im Größenwahn vom harmonischen, widerspruchsfreien, völkischen Selbst. Spirituelle Heilslehren wie Anthroposophie und Waldorfpädagogik hätten hier ihre Hochburg. Alarmistischer Höhepunkt, sie rufen zum Umsturz auf, Belege, Fehlanzeige. Zu den Denunziationsfiguren gehört vor allem und stets der Vorwurf der Verschwörungstheorie. Pia Lamberti, als Geschäftsführerin eines Instituts, Zuarbeiterin für verschiedene Behörden, überzieht die Verschwörungsgläubigen mit einer Mixtur von weit verbreiteten allgemeinmenschlichen Merkmalen wie Narzissmus, Bedürfnis nach Einzigartigkeit, geringe Ambiguitätstoleranz, Dichotomie gut-böse, Ablehnung von medizinischer Wissenschaft und offen für alternative Medizin und natürlich rechts, rassistisch etc. Verschwörungsgläubige suchen Anerkennung, fühlen sich überlegen, gegen den Strom schwimmend, hängen sinnlosen Aussagen an etc. Verschwörungstheorie ist auch ein beliebtes Thema bei Psychoanalytikern, die über Rechtspopulisten oder Corona-Kritiker schreiben. Die Zeitschrift Psychosozial hat diesem Thema noch vor Corona ein ganzes Heft gewidmet. In Corona-Zeiten kommt es in allen Beiträgen vor. Jürgen Körner hat dem Thema einen ganzen Aufsatz gewidmet. Das jetzige Aufkommen der Verschwörungstheorie wird von den Psychoanalytikern Heimal und Küchenhoff mit dem Unheimlichen des Virus verbunden. Der unheimliche Eindringling führe zu archaischen Ängsten, die wiederum frühe Abwehrmechanismen wie Introjektion, Projektion und Paranoia auslösten. Das führe zu paranoischer Verschwörungstheorie, aber natürlich nicht bei der Mehrheit, die in hysterischer Panik versetzt ist, sondern ausgerechnet bei denen, die sich von der medialen Panikmache gerade nicht beeindrucken haben lassen. Wie das? Verschwörungstheorie ist ein vollkommen verschwommener, nie konkretisierter oder explizierter Begriff, der mit unwissenschaftlich verrückt assoziiert wird. Als Verschwörungsmythen gelten zum Beispiel in der Hans-Böckler-Studie zwei Items. Ich kann mir vorstellen, dass hinter der Pandemie eine Elite steht, die eine neue Weltordnung schaffen will. Oder ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie von Eliten benutzt wird, um die Interessen von Reichen und Mächtigen durchzusetzen. Das gilt dann als Verschwörungsmythos. Diffamierend und pathologisierend meint es jede von den offiziellen Verlautbarungen abweichende Linie, jede Erklärung von Zusammenhängen und Fragen nach dem cui bono, dem wer, wo, wohin. Solche Erklärungsansätze gelten als Verschwörungstheorie und diese seien, nach Michael Butter, stets falsch. So einfach also. Auch marxistisch orientierte Fragen nach politischen und ökonomischen Interessen gehören dazu. Ja, Marx war in die Schublade der Verschwörungstheoretiker gepackt worden. Damit hatte bereits der Antimarxist Karl Popper diesen Begriff verbunden. Ganz schlimm wird es, wenn sogar noch einzelne Namen als Vertreter dieser Klasse genannt werden, wie Bill Gates, Rockefeller, Schwab, Soros oder Firmenbereiche wie Pharma oder Rüstung. Deren Einfluss, deren Absprachen, Verschwörung werden völlig übergangen, geleugnet. Wo sind wir denn? Im Märchenland? An keiner Stelle wird die Mühe gemacht, sich die realen Beziehungen, Zusammenspiele, Interessenskonstellationen, Machtstrukturen anzusehen, zu überprüfen. Das ist absichtsvoll, vermutlich angstvoll, denkfaul, wissensverweigernd. Ein Ergebnis der Studien der Hans-Böckler-Stiftung ist es, dass Zweifel bei Befragten mit niedrigem Einkommen oder niedrigem Schulabschluss häufiger sind. Das heißt umgekehrt, die Akademiker, die Arrivierten, Gutverdienenden sind staatstreu, tragen diesen Staat und verbreiten die herrschende Meinung. Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden, Marx, wie wir wissen. Diese hochgepeitschte Aggression, Kampagne gegen die Kritiker unter Beteiligung der nahezu gesamten Linken gehört zu den schmerzlichsten und widerlichsten Erfahrungen dieser ganzen Zeit. Sie bedeutet nicht nur eine Zerrüttung von Familien und Freundschaften, sondern die Aufhebung jeglicher oppositioneller Politik. Angst und Wut richten sich somit auf die Kritiker und nicht auf die Macher. Wir erleben eine Kastration des kritischen Geistes, der Opposition, ja noch schlimmer. Diese Kastration haben diese an sich selbst durchgeführt, ein Selbstmordattentat. Die Manipulation findet keine Grenze und das macht Angst.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.